Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Christoph Heinemann, guten Morgen. Der Schulsport in der Krise, dazu gleich Fragen an Klaus Kinkel. Der ehemalige Bundesaußenminister ist Mitglied des Sportausschusses des Deutschen Bundestages. Zeit 8.10 Uhr. Sommerzeit, Ferienzeit. Die ersten Bundesländer haben die Schultore geschlossen. Für viele Penäler beginnt die schönste Saison des Jahres. Vielleicht findet der ein oder andere die Gelegenheit, über das nachzudenken, was in den Schulen vermittelt wird und wie dies geschieht. Dass zu einem gesunden Geist ein gesunder Körper gehöre, wusste man schon im Altertum. Der Satz mens sana in corpore sano ist aber offenbar mit abnehmenden Lateinkenntnissen nicht mehr allgemeingut. Und das beklagt ein FDP-Politiker, der mit gutem Beispiel vorangeht, genauer rennt. Klaus Kinkel, tagtäglich schnürt der frühere Bundesaußenminister die Laufschuhe. Sein Nachfolger im Auswärtigen Amt ist ja, wie wir alle wissen, auch in diese Fußstapfen getreten. Klaus Kinkel ist jetzt am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Heinemann.
Herr Kinkel, wo drückt den Schulsport der Schuh?
Er wird nicht ernst genug genommen. Wir haben bei 40% der 12-Jährigen Kreislaufprobleme, bei 30% Haltungsfehlern. Wir haben 20% Übergewicht bei den 12-Jährigen. Wir haben mangelnde Orientierungsfähigkeit. Und es liegt ganz einfach daran, dass die vorgeschriebene 3 Stunden Sportvorschrift nicht eingehalten wird. Daran liegt es im Wesentlichen. Und wir sind natürlich zu einer Indoor-Gesellschaft geworden. Das heißt, die Jungen sitzen vorm Fernseher, sie sitzen vorm Internet, überwinden in Sekundenschnelle und mit Mausklick Kontinente, kommen aber nicht vor die Tür. Es gilt der Satz, der Alte joggt, der Junge hockt.
Ist das ein Problem der Schule oder nicht zuerst doch eine Aufgabe des Elternhauses?
Das ist eine Aufgabe des Elternhauses, das ist eine Aufgabe der Schule, das ist eine Aufgabe der Ministerpräsidenten, die ich auffordere, dass sie den Schulsport zur Chefsache machen. Vor allem, wenn man hört, dass die durchschnittliche Sportstunde in Deutschland zwischen 3,7 und 14 Minuten beträgt. Das muss man sich mal vorstellen. Das hat sich ergeben bei einer Anhörung, die ich veranlasst habe im Sportausschuss des Deutschen Bundestages, wo die Sportlehrer eben berichtet haben, dass beispielsweise in Großstädten der Weg zum Sportfeld, zum Sportplatz, zur Schwimmhalle, das Ausziehen, das Umziehen, das wieder zur Schule kommen, derartig viel Zeit in Anspruch nimmt, dass solche Zeiten rauskommen für die wirkliche Sportstunde.
Wie stellen Sie sich idealen Sportunterricht vor?
Naja, also ich stelle mir so vor, dass an sämtlichen Schulen in Deutschland wirklich die 3 Stunden Schulsportpflicht sind. Und das nicht immer dann, wenn Schulstunden ausfallen müssen, als erstes die Sportstunden ausfallen. Und ich habe eben ein paar Forderungen. Sehen Sie, wir haben nicht mal mehr Eingangsuntersuchungen bei den Schülern, wenn sie in die Schule kommen.
Wie steht die Bundesrepublik im internationalen Vergleich denn da?
Nicht gut. Wir sind im Schulsport Entwicklungsland. Ich übertreibe nicht, obwohl es manchmal notwendig ist, um auf ein Problem aufmerksam zu machen, mit einem gewissen Übertreiben vorzugehen. Es ist so, dass wir sogar in Europa im hinteren Drittel liegen. Und das bedeutet, dass wir uns wirklich dran machen müssen. Und das geht beispielsweise auch dadurch, dass wir weit, weit mehr als bisher sportbetonte Schulen in Deutschland schaffen. Man stelle sich mal vor, eine Nation mit 82,2 Millionen Einwohnern hat insgesamt 31 sportbetonte Schulen und Internate. Davon sind 21 in den neuen Bundesländern, was ja alles aussagt.
Herr Kinkel, Ihre Kritik könnte man auch auf andere Fächer übertragen. Musik- oder Kunstunterricht werden ähnlich stiefmütterlich behandelt wie der Sport oder auch die alten Sprachen. Diese Fächer gelten als unwichtig, weil sie auf dem Arbeitsmarkt keine große Rolle spielen. Die Wochenzeitung Die Zeit schreibt in dieser Woche, es gehöre zu den Irrtümern, dass die Maßstäbe der Wirtschaft auf alle Sphären ausgedehnt würden. Ist damit das Problem der höheren Schule treffend beschrieben?
Ich maße mir da insgesamt kein so negatives Urteil an, aber es ist sicher richtig, dass natürlich in dem Fächerkatalog ganz bestimmte Fächer in den Hintergrund gedrückt werden, die von zentraler Bedeutung sind. Ich meine, ich bin jetzt im Sportausschuss des Deutschen Bundestages und setze mich eben für den Schulsport ein. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man das deutsche Schulsystem durchleuchtet, dass man andere Bereiche findet, wo Kritik genauso notwendig und angebracht ist. Aber hier ist es nun so beim Sport, dass eben diese gesamte gesundheitspolitische Seite ja doch eine ganz zentrale Rolle spielt. Denn was nützt das alles, wenn wir eine junge Generation ranziehen, die eben einfach körperlich nicht mehr leistungsfähig ist und dann eben auch keine geistigen Leistungen bringen kann. Es ist übrigens hochinteressant, dass an den sportbetonten Schulen das eben nun gerade nicht gilt, wie es früher immer hieß, dass nämlich diejenigen, die im Sport besonders gut sind, in den geistigen Leistungen nicht mithalten können. Das Gegenteil ist der Fall. Also ich bin der Überzeugung, dass da etwas abläuft, was wir schnell aufgreifen müssen. Und ich bin ja im Rahmen meiner Tätigkeit im Sportausschuss eigentlich erst jetzt so richtig auf dieses Thema gekommen. Ich habe mich eigentlich zunächst voll konzentriert auf den Behindertensport, deswegen ich in den Sportausschuss gegangen bin. Aber ich merke jetzt, dass eben da ein ganz zentrales Problem dringend angepackt werden muss. Wir müssen absolut sicherstellen, dass die 3 Sportstunden in allen Schulen da sind, gegeben werden.
Da müssen aber auch Sportlehrer da sein.
Ja, das ist ein nächstes Problem. Wir haben eine Überalterung der Sportlehrer. Man kann sich sehr richtig vorstellen, wie ein 64-Jähriger noch begeistert Schulsportstunden gibt. Das muss natürlich auch geändert werden. Das ist allerdings ein sehr großes Problem. Ich weiß das. Wir haben mit dem Sportlehrerverband darüber gesprochen. Aber deshalb sage ich ja, da müssen dann schon mal die Ministerpräsidenten sowas zur Chefsache machen und sich der Sache annehmen.
Klaus Kinkel, FDP, Mitglied des Sportausschusses des Deutschen Bundestages, in den Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Vielen Dank für das Gespräch und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, Herr Heidemann.
8.18 Uhr ist es.
Es ist 17 Uhr.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit Akzent.
Der Bundestag hat das Gesetz zur Entschädigung der NS-Zwangsarbeiter verabschiedet. In namentlicher Abstimmung wurde die Regelung mit breiter Mehrheit gebilligt. 42 Parlamentarier stimmten dagegen, 22 enthielten sich. 1,5 Jahre nach Beginn der Verhandlungen mit den USA und 55 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ist damit die Basis gelegt für Zahlungen an diese Opfer der Nazizeit. Aus Berlin, Bernd Kantak.
Zum Auftakt der Debatte hatte der Sonderbeauftragte der Bundesregierung bei den Entschädigungsverhandlungen Otto Graf Lambsdorff erklärt, auch er hätte sich eine mutigere Verpflichtung der deutschen Wirtschaft vorstellen können. Er vertraue jedoch auf die Zusage der Unternehmer, der Stiftung die Hälfte der vorgesehenen Summe, also 5 Milliarden Mark, zur Verfügung zu stellen. Von den 10 Milliarden Mark im Entschädigungsfonds sollen 8,25 Milliarden direkt als Opferentschädigung zum Einsatz kommen. Zum Ausgleich vor allem jüdischer Vermögensschäden ist 1 Milliarde vorgesehen. 700 Millionen Mark gehen in einen Zukunftsfonds zur Unterstützung sozialer und kultureller Projekte. Erste Zahlungen an die Opfer, die mit Summen zwischen 5 und 15.000 Mark rechnen können, sollen möglichst noch in diesem Jahr erfolgen.
Mit der Errichtung der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft wird die rechtliche Grundlage für die Entschädigung der Opfer geschaffen. Die Zustimmung des Bundesrates am 14. Juli gilt als sicher. Staat und Wirtschaft sollen sich mit jeweils 5 Milliarden Mark beteiligen. Doch scharfe Kritik übte Otto Graf Lambsdorff, der Beauftragte des Bundeskanzlers für die Stiftungsinitiative, an Teilen der deutschen Wirtschaft. Denn nach wie vor seien viele Unternehmen nicht dazu bereit, sich finanziell an der Stiftung zu beteiligen. Es kommentiert Margarete Limberg.
Vor fast genau 2 Jahren hat Gerhard Schröder für den Fall seiner Wahl zum Bundeskanzler einen Fonds für die Entschädigung ehemaliger NS-Zwangsarbeiter versprochen. Jetzt endlich ist es nach 10 endlos scheinenden Verhandlungen soweit. Die ersten Zahlungen können in absehbarer Zeit beginnen. Lange haben die über 1 Million überlebenden Opfer der NS-Verbrechen warten müssen. Viele sind gestorben, ohne je einen Pfennig für ihre Sklaven- und Zwangsarbeit erhalten zu haben. Von Wiedergutmachung kann nicht die Rede sein. Das Leid lässt sich nicht wiedergutmachen, die zerstörte Gesundheit nicht heilen. Aber 55 Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus stellt die Entschädigung eine, wenn auch späte, Genugtuung dar, eine Anerkennung unvorstellbaren Leides und größten Unrechts. So quälend sich die Verhandlungen hinzogen, der deutsche Unterhändler Graf Lambsdorff verdient alle Anerkennung. Er war der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Platz. Bemerkenswert auch die Geschlossenheit der Bundestagsfraktionen über alle Parteigrenzen hinweg. Ganz anders die deutsche Industrie. Die Stiftungsinitiative kam nur unter dem Druck drohender Klagen zustande. Man fürchtete um den amerikanischen Markt, um die internationale Reputation. Sonst, so ist zu vermuten, hätte die Wirtschaft, von Ausnahmen abgesehen, weiter darauf gesetzt, ihre Verantwortung für die brutale Ausbeutung von vielen Millionen Menschen zu verdrängen. Ihre berechtigte Forderung nach Rechtssicherheit schien zeitweise wichtiger als der Blick auf die Opfer und diente manchem Unternehmen als Vorwand, sich nicht an der Stiftungsinitiative zu beteiligen. Noch immer ist die Zahl der Unternehmen, die in den Fonds einzahlen wollen, verschwindend gering. Von 220.000 angeschriebenen Unternehmen sind es gerade 2.901 oder 1,3%. Von den 5 Milliarden D-Mark, die die deutsche Wirtschaft versprochen hat, sind bisher erst 3,1 Milliarden D-Mark zusammen. Auch etliche renommierte und überaus finanzkräftige Unternehmen weigern sich nach wie vor. Es ist, man muss es immer wieder sagen, ein unglaublicher Skandal. Nach der Verabschiedung des Stiftungsgesetzes gibt es keine Ausrede mehr, sich der Initiative nicht anzuschließen. Man kann heute zwar aufatmen, aber Grund zu großer Freude gibt es nicht. Jetzt kann man nur hoffen, dass die Auszahlungen rasch und unbürokratisch vorangehen. Es ist schon zu viel Zeit vergeudet worden. Die heutige Entscheidung des Bundestages ist kein Schlussstrich unter die Vergangenheit. Die Auseinandersetzung darüber wird weitergehen, weil wir nicht aus unserer Geschichte austreten können.
Margarete Limberg kommentierte.
WDR 3 Themen der Zeit.
Mit Rainer Krawitz, guten Tag und herzlich willkommen. Vor gut 6 Jahren wurde der Eisenbahntunnel zwischen Frankreich und Großbritannien eröffnet. Genauso lange hatte der Bau der Röhren unter dem Ärmelkanal hindurch gedauert. Für 25 Milliarden Mark erfüllten die Ingenieure einen technischen und politischen Traum. England und der Kontinent rückten enger zusammen. Von Anfang an stand der Begeisterung auch Skepsis gegenüber. Wirtschaftlichkeit und Sicherheit waren die großen Fragezeichen hinter dem Projekt. Unser Großbritannien-Korrespondent Carsten Schmiester ist pünktlich zur Reisezeit noch einmal in den Tunnel abgetaucht, auch in Regionen, die kein Zugfahrer zu sehen bekommt.
"40 Meter tief unter der oft rauen See im Kanal ist es ruhig. Der Shuttlezug rast mit rund 150 Stundenkilometern durch die 7,80 Meter breite Tunnelröhre von Folkestone auf der britischen Seite hinüber nach Calais. Die Fahrzeit 35 Minuten. Die Passagiere sitzen in ihren Autos, die sie am Terminal in einen der Spezialwaggons gefahren haben. Drinnen gibt es weder laute Fahrgeräusche noch spürbare Vibrationen. Man hört Radio, ein Tunnel-Spezialprogramm, das neben wahlweise seichter Popmusik oder klassischen Klängen eines der Hauptargumente liefert für britische Tunnelnutzer, vorwiegend aus dem Südosten Englands.
We're saving a fortune.
I know, over £3 on these 4 4-cent cheeses, almost £3 on these 2 boxes of Lindt chocolates, and £21 on Mum's La Cruze casserole dish.
Champagne's nearly £10 less, too.
I'll buy some glasses.
Champagner, Schokolade, Geld sparen beim Einkauf in Frankreich. Ein Trip ins Land der, aus britischer Sicht, verführerisch niedrigen Preise. Zigtausende machen sich tagtäglich auf den Weg, um im riesigen Shoppingcenter Cité Europe, gleich neben dem Eurotunnel-Terminal, den Kofferraum des Wagens bis unter den Deckel zu füllen. Pro Flasche Wein könne sie rund 2 Pfund sparen, freut sich diese Frau aus Brighton.
Per bottle, you can save about £2, can't you, on a good bottle of wine?
Not just alcohol, it's washing powder, coffee, cheese.
Und nicht nur Alkohol ergänzt ein Parkplatznachbar, auch Waschpulver, Kaffee oder Käse sind hier deutlich preiswerter. Pro Jahr überqueren 8 Millionen kaufwütige Briten den Kanal, allein 2 Millionen davon in der Vorweihnachtszeit. Und viele nehmen den Tunnel, einfach weil es schneller geht und weil es, wenn überhaupt, dann nur ein wenig teurer ist als ein Trip mit der Fähre. Ganz so war es allerdings nicht gedacht, vor 6 Jahren, als das Jahrhundertprojekt gestartet wurde. Große Hoffnungen, viel Optimismus und auf der anderen Seite bei den Fährreedereien ebenso große Sorgen. Beide Seiten hatten Unrecht. Noch immer hat die Tunnelgesellschaft 7 Milliarden Pfund, umgerechnet also mehr als 20 Milliarden Mark Schulden. Das Projekt hat die hohen Erwartungen noch nicht erfüllt, ist aber auch nicht vom Scheitern bedroht. Und die Kanalfähren, sie fahren noch. Die Reedereien haben offenbar gelernt, mit der unterirdischen Konkurrenz zu leben. So macht ihnen auch die Zukunft keine Sorgen, für die Eurotunnel hochfliegende Pläne hat. Gerade erst sind der französischen und britischen Regierung Pläne für einen zweiten Tunnel präsentiert worden, diesmal mit Straßen statt Schienen. Die Bedenken gegen die doppelstöckige Autobahn, eine Etage pro Fahrtrichtung, sind groß. Was ist mit der Sicherheit, lautet die wichtigste Sorge. Man erinnert sich mit Grausen an den November 1996, als ein Lastwagen auf einem Frachtzug schon vor der Tunneleinfahrt in Calais Feuer fing. Hartnäckigen Gerüchten zufolge das Ergebnis eines Anschlages. Ein kurz zuvor entlassener Eurotunnel-Mitarbeiter soll den Brand gelegt haben. Mehrere Sicherheitssysteme versagten, der Zug wurde mitten im Tunnel gestoppt und brannte zum Großteil aus. Es gab, wie durch ein Wunder, nur wenige Verletzte, dafür aber erheblichen Sach- und vor allem Image-Schaden. Doch neben Sorgen um die Sicherheit hat Eurotunnel noch ein anderes Problem, und das ist die Traditionsliebe der Briten. Camille Neval. Nicht jeder will den Tunnel nutzen. Für viele Leute gehört die Seefahrt auf einer der Fähren, das Essen an Bord und das ganze Drumherum einfach zum Ferienbeginn dazu. Und man kann nicht alle Gewohnheiten ändern. Dazu kommt noch ein weiteres Argument gegen den Tunnel, das allerdings auch für die schwimmenden Konkurrenten gilt. Der Wegfall des zollfreien Einkaufs. Sicher, die günstigen Preise in Frankreich locken noch immer, aber vor der EU-Entscheidung war der Andrang spürbar größer.
Since duty free was abolished, we have noticed a difference on the car passengers, because at the end of the day that was why a lot of people did a day trip.
Tagesausflüger sind, verglichen mit den paradiesischen Zeiten billigen Alkohols, Parfums oder preiswerter Zigaretten, heute Mangelware. Die Tunnelgesellschaft reagiert mit einem geänderten Marketingkonzept. Speditionen und Geschäftsleute sind die Hauptzielgruppen. Immer mehr Lastwagen nehmen den schnellen Weg und für die ebenfalls stets eiligen Manager bietet Eurotunnel seit kurzem einen Sonderservice, der schnelleres Einchecken an den Terminals möglich macht. Die Damen und Herren werden dort zusätzlich mit gutem Essen verwöhnt. Im Zug aber sind alle Kunden gleich. Nur, dass die einen in Nobelkarossen die 35 Minuten abwarten, die anderen entweder in ihren weniger luxuriösen Autos oder die Trucker in normalen Passagierwaggons am Anfang und Ende der Frachtzüge. Während vorne die Lokführer als einzige diesen unwirklichen Anblick der schier unendlichen Röhre haben. Als eine der wenigen Frauen arbeitet Kerstin im Hightech-Cockpit des Shuttle. Man kann es kaum glauben, dass man einen 800 Meter langen Zug kontrolliert. Das macht viel Spaß und ist immer wieder aufregend. Angst? Für Kerstin ist das natürlich kein Thema, aber nach ihrer Erfahrung auch nicht für die meisten Passagiere. Obwohl... Natürlich gibt es Leute, die sich im Tunnel nicht wohlfühlen. Sie glauben, dass es dunkel ist und eng. Aber wenn sie erst mal im Zug sind, kommen sie schnell darüber hinweg. Man spürt diese Enge ja nicht. Viele nutzen die Fahrt daher zur Entspannung. Die gute halbe Stunde reicht für ein kleines, weitgehend ungestörtes Nickerchen, denn die Züge gleiten über die Schienen. Man verschläft die Zeit und merkt wirklich nicht, dass es tief unter dem Ärmelkanal durch einen der berühmtesten Tunnel der Welt geht. Dabei ist er ein wahres technisches Meisterwerk. Die Erfüllung eines Traumes, den Ingenieure schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts geträumt hatten. Zu Napoleons Zeiten sollten Pferde Kutschen durch eine Röhre ziehen. Später gab es tatsächlich Bohrungen, aber die Projekte wurden schnell wieder eingestellt, auch aus militärischen Überlegungen. 150 Jahre später war es dann endlich soweit. Die damalige Premierministerin Margaret Thatcher verkündete neben dem französischen Präsidenten Mitterrand im Januar 1986 voller Stolz, der Durchbruch sei geschafft, der politische Durchbruch.
This is a historic occasion.
Ein historischer Moment. Nach mehr als einem Jahrhundert voller Diskussionen und Verzögerungen haben unsere Regierungen beschlossen, die feste Kanalverbindung in Angriff zu nehmen. Im Dezember 1987 begannen die Bauarbeiten. Zwei Haupttunnel, dazu der Service- und Rettungstunnel, jeder rund 50 Kilometer lang, wurden durch Kreidemergel getrieben. Ein weitgehend wasserundurchlässiges Gestein, das als sicher gilt für den Tunnelbau. Die technischen Herausforderungen waren enorm. Stromversorgung, Kühlung, Belüftung. Man betrat auf allen Gebieten Neuland und war entsprechend froh, als sich französische und britische Bauarbeiter am 30. Oktober 1990 die Hände schüttelten. Diesmal war der wirkliche Durchbruch geschafft. Mick Connolly war damals schon dabei. Der Ingenieur hat alle Höhen und Tiefen der Bauarbeiten mitgemacht und war vor allem für den Servicetunnel verantwortlich. Die kleinere Röhre in der Mitte der beiden großen 4,80 Meter im Durchmesser und für den normalen Tunnelbenutzer nur im Notfall zugänglich. Als Fluchtweg nach draußen, aber dieser Fluchtweg kann lang sein. Mick bittet mich hinein in seinen Kleinwagen, mit dem wir etwa bis zur Hälfte in diesen Tunnel hineinfahren. Ein echtes Abenteuer. Da in diesem Servicetunnel ständig Überdruck herrscht, um im Fall eines erneuten Feuers zu verhindern, dass Qualm aus einem der Haupttunnel eindringt, passieren wir eine Schleuse, deren massive Stahltüren langsam aufschwingen und den Blick freigeben ins Nichts. Der Tunnel ist, wie üblich, nicht beleuchtet. Nur die Scheinwerfer des Wagens sorgen für etwas Licht. Graue Wände und dieses beunruhigende Gefühl, irgendwie eingesperrt zu sein. Immer tiefer unter den Kanal zu fahren, ohne jede Chance, schnell an die frische Luft zu kommen. Mick lacht. Keine Sorge, meint er. Hier passiert Ihnen gar nichts. Vertrauen Sie mir einfach. Und dann kommt er so richtig ins Schwärmen. Mit dem Zug durch den Tunnel, das kann jeder. Mit dem Auto ist es schon etwas Besonderes, aber haben Sie mal daran gedacht, zu Fuß zu gehen?
You could walk all the way, but obviously you'd have to have clearance because there's so many vehicles use the service tunnel. But physically, if it was planned, you could walk or you could run a marathon through there.
Das wäre schon möglich, meint Mick. Allerdings müsste man die Erlaubnis dazu haben, denn hier fahren so viele Autos. Aber wenn es gut vorbereitet wäre, könnte man sogar nach Frankreich wandern oder einen Marathonlauf veranstalten, dessen Läufer zumindest im Servicetunnel nicht über Atemnot klagen dürften. Hier unten gibt es frische Luft, sogar reichlich. Mick stoppt den Wagen, wir steigen aus und können uns kaum noch unterhalten. Über uns ein großes Loch in der Tunneldecke, durch das kalte Seeluft laut hereinpfeift. Wir sind also noch gar nicht unter Wasser, sondern noch unter Land, genauer unter einer Autobahn. Das ist der Schacht für die natürliche Belüftung. Oben ist die A20. Wir nennen das NVS, Natural Ventilation System, das den Servicetunnel versorgt. Ein paar Minuten nur, dann wird uns kalt und wir fahren weiter. Andere Tunnelmitarbeiter kommen uns entgegen und dabei wird klar, warum keines der Autos Rückspiegel hat. Zwei Kleinwagen passen gerade eben aneinander vorbei. Wenden ist ein zeitraubendes Kunststück. Da ist es dann wieder, dieses ungemütliche Gefühl der Enge. Nach ein paar Kilometern macht Mick erneut Halt. Wir gehen durch eine gelb lackierte, schwere Eisentür und stehen plötzlich in einem riesigen Raum. Wendeltreppen führen in die Tiefe. Das Ganze sieht aus wie der Maschinenraum eines großen Frachtschiffes. Was ist das? Mick erklärt. Das ist Pumpstation Nummer 1. Sie nimmt alles Wasser auf aus dem Servicetunnel und aus den anderen Tunneln. An die 20 Meter tief mit drei Kammern.
60 feet and then there's three separate chambers.
Wasser im Eurotunnel und dann gleich so viel, dass es derart große Pumpen und Speicher braucht. Wie kommen die Ingenieure bloß dazu, von Sicherheit zu sprechen? Keine Sorge, meint Mick schon wieder. Kommen Sie mal mit. Wir verlassen die Pumpstation, gehen zu Fuß im Servicetunnel weiter. Bis wir an einen Eisendeckel im Boden anhalten. Mick nimmt den Deckel hoch und zeigt mir ein dickes Rohr, aus dem ein kleiner Wasserfall sprudelt und in der Dunkelheit verschwindet. Mick wirkt überhaupt nicht beunruhigt. Das ist doch ganz normal, erklärt er. Das Gestein lässt Wasser durch. Außerdem gibt es schon mal Lecks an den großen Kühlrohren im Haupttunnel. Und dann ist da noch das Regenwasser, das ab und zu von den Zügen tropft. Wir rechnen mit Wasser, deshalb die Pumpen. Es wird zum Tunnelende geleitet. Wobei die englische Tunnelseite deutlich feuchter ist als die französische. Denn die Tunnelplaner beider Länder haben sich nicht auf ein gemeinsames Bauprinzip einigen können. Irgendwie typisch, meint Mick, wir haben es gar nicht erst versucht, die Sache hundertprozentig perfekt, also dicht zu machen.
The individual rings are not designed the same as the English. The English side was designed to leak individually through the rings. The French side is designed to be sealed.
Die einzelnen Tunnelringe sind unterschiedlich konstruiert, verrät er zu meiner Überraschung. Die englischen sind so gebaut, dass Wasser durchsickern kann. Die französischen sind dicht. Und was ist besser, frage ich. Mick gibt sich diplomatisch und sagt nichts dazu. Böse Zungen behaupten, dass die Engländer schlicht nicht in der Lage waren, dichte Ringe herzustellen und deshalb Leckagen, wie auch die Pumpen, gleich mit eingeplant haben. Mick dagegen behauptet später, dass der Druck, der auf den englischen Röhren lastet, geringer sei als der auf französischer Seite, was letztlich die Konstruktion entlaste und dauerhafter gegen Schäden an der Struktur schütze. Ich widerspreche ihm nicht, denn erstens habe ich von Tunnelbau keine Ahnung und zweitens möchte ich, dass Mick mich sicher wieder herausbringt, aus der dunklen Röhre, was er nach gut zwei faszinierenden Stunden tief unter dem Ärmelkanal auch tut, um am Ausgang noch einmal zurückzuschauen auf die schwere Tür der Druckschleuse, die sich langsam hinter uns schließt. Der Tunnel, Das ist sein Leben, sagt er. Das achte Weltwunder, ein sehr angenehmer Platz.
I think it's the eighth wonder of the world, really, when you look at it. It's a very positive place.
Das waren die Themen der Zeit mit einem Beitrag von Carsten Schmiester.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe direkt aus Europa Nummer 233. In der DDR sang man 1958 davon,
die Gedanken nach drüben zu richten. Über die Elbe gehen meine Gedanken. Wir sind hier die mächtigste aller Parteien, doch unsere rote Fahne ist da.
Von der roten Fahne der Kommunisten war aber im Westen bald nicht mehr viel zu sehen und nach 30 Jahren kam auch das Ende der DDR. Die Partei, die in der DDR die mächtigste aller Parteien gewesen war, verlor ihre Macht und die DDR-Bürger konnten nun den Gedanken folgen, die sie nach drüben gerichtet hatten. Dort, wo das linke Elbufer die westliche Grenze der DDR gewesen war, konnte man die Elbe nun wieder überqueren und das tat man in beiden Richtungen. Eine Frau vom linken, also vom westlichen Ufer der Elbe, ist 1989 am ersten Weihnachtstag mit ihrem Mann zu dem Haus gefahren, das ihnen auf dem östlichen Ufer direkt gegenüber lag. Damals fuhr dort noch keine Fähre und sie mussten nach Lauenburg fahren. Dort sind sie über die Brücke zum anderen Ufer gefahren und dann auf der anderen Seite wieder nach Süden. Sie wollte wissen, wer in dem Haus, das für sie unerreichbar gewesen war, wohnte und hat einfach an der Haustür geklingelt. Da wohnte ein Ehepaar mit der Mutter eines der beiden Ehepartner. Sie haben ihnen gleich die Tür aufgemacht, haben sie hereingeholt und sie zum Kaffee eingeladen. Das ist für diese Frau aus dem Westen eine wunderbare Erinnerung und manchmal treffen sie sich auch 10 Jahre danach noch beim Einkaufen und winken sich zu. In einem Café am Ostufer der Elbe gibt es selbstgebackenen Kuchen und da kann man sich auch ein Fahrrad leihen. In diesem Café treffen sich Chöre von beiden Ufern der Elbe, um gemeinsam zu singen. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg hatte die Familie, der das Café gehört, dort eine Gastwirtschaft mit Blick auf die Elbe und eine Pension. In den 50er und 60er Jahren wurden aus den Dörfern dort viele ins Landesinnere vertrieben, damit niemand über die Elbe in den Westen ging. Das ganze Gebiet wurde Sperrgebiet, in das man nur mit einem Passierschein hineinkam und abends war um 21 Uhr Sperrstunde. Nach 9 Uhr mussten alle im Haus bleiben und durften nicht mehr hinausgehen. Wer sie besuchen wollte, musste einen Passierschein beantragen und solche Anträge wurden oft abgelehnt. Die Wirtin ist froh, dass das vorbei ist, denn das war doch sehr belastend. Sie ist 1931 geboren und erinnert sich noch daran, wie sie als Kind immer mit der Fähre über die Elbe gefahren ist. Sie freut sich, dass das nun wieder möglich ist und genießt es immer wieder, wenn sie mit der Fähre fährt. Mehr als 40 Jahre lang fuhr da keine Fähre und als die Fähre am 25. November 1989 wieder fuhr, ist sie sofort mitgefahren und durfte als erste durch den 3 Meter hohen Metallgitterzaun zum Elbufer gehen. Am Zaun wurden sie kontrolliert und bekamen einen Stempel. Diese erste Fahrt mit der Fähre in den Westen bleibt ihr unvergesslich. Bei Eis und Hochwasser können die Fähren nicht fahren. Deshalb ist 1992 eine Brücke wieder aufgebaut worden. Aber es gibt immer noch 6 Fährverbindungen. An den Straßenbrücken braucht man nichts zu bezahlen, aber eine Fahrt mit der Fähre kostet 2 oder 3 Mark und Radfahrer müssen für ihr Fahrrad 1 Mark bezahlen. Die Fähre in der Nähe von Lauenburg fährt aber nur noch mittwochs, sonnabends und sonntags. denn die meisten fahren mit dem Auto über die Lauenburger Brücke. Für den Besitzer dieser kleinen Fähre ist das ein Verlustgeschäft. Er macht das trotzdem, weil schon seine Vorfahren dort eine Fähre hatten. Wo es etwas weiter ist, bis zur nächsten Brücke fahren Autofähren. Eine Autofähre fährt seit 1990 jeden Tag von 6 Uhr morgens bis 9 Uhr abends. Viele Autofahrer finden es sehr schön, dass sie auf der Fähre mal eine kurze Pause machen können. Manche Bauern haben Äcker und Weiden auf beiden Ufern. Für sie ist die Fähre besonders wichtig. Unzufrieden sind nur ein paar Männer, die sich jeden Vormittag auf die Bänke vor dem Fährhaus am Westufer setzen. Auf die Fähre braucht da niemand lange zu warten. Zu DDR-Zeiten kamen oft Leute, die vom Westen aus in die DDR hinübersehen wollten, und mit denen konnten sie sich unterhalten, aber jetzt fahren alle gleich auf die Fähre und haben keine Zeit, sich mit den Rentnern zu unterhalten. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 233. Danke.